Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Den heutigen Predigttext finden wir, wie auch auf dem Blatt unschwer zu erkennen, im ersten Buch Samuel, das Kapitel 8. Ich lese uns zu Beginn das ganze Kapitel. Wir werden in dieser Predigt aber den Schwerpunkt auf die ersten 5 Verse legen. 1. Samuel, Kapitel 8, ab Vers 1. Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia. Die waren Richter in Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern gingen auf Gewinn aus und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden, und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll, nach der Weise aller Heidenvölker. Dieses Wort aber missfiel Samuel, weil sie sagten: Gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zu dem Herrn. Sprach der Herr zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Wie sie es immer getan haben von dem Tage an, als ich sie aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zu diesem Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, genauso tun sie es auch mit dir. So höre nun auf ihre Stimme. Doch verwarne sie ausdrücklich und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Und Samuel sagte dem Volk, das einen König von ihm begehrte, alle Worte des Herrn. Und er sprach: Das wird das Recht des Königs sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen und sie für sich einsetzen. Sein Streitwagen und bei seiner Reiterei. Und damit sie vor seinem Wagen herlaufen. Und um sie sich als Oberste über 1000 und als Oberste über 50 zu bestellen. Und damit sie sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen. Und damit sie ihm seine Kriegswaffen und seine Wagengeräte anfertigen. Eure Töchter aber wird er nehmen, um sie zu Salbenmischerinnen, Köchinnen und Bäckerinnen machen. Auch eure besten Äcker, Weinberge und Ölbäume wird er nehmen und seinen Knechten geben. Dazu wird er den Zehnten von eurer Saat und von euren Weinbergen nehmen und ihn seinen Hofbeamten und Knechten geben. Und er wird eure besten Knechte und Mägde und Burschen und eure Esel nehmen und sie für seine Geschäfte verwenden. Er wird den Zehnten eurer Schafe nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr dann zu jener Zeit schreien werdet über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu jener Zeit nicht erhören. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sprach: Das macht nichts. Es soll dennoch ein König über uns sein, damit auch wir seien wie alle Heidenvölker. Unser König soll uns richten und vor uns herziehen und unsere Kriege führen. Da nun Samuel alle Worte des Volkes gehört hatte, redete er sie vor den Ohren des Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel: Höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie ein. Und Samuel sprach zu den Männern von Israel: Geht hin, jeder in seine Stadt. Soweit das Wort Gottes. Wir wollen heute in dieses neue Kapitel einsteigen. Und ich dachte mir, dass es als Grundlage ganz gut ist, wenn wir erst einmal uns ein wenig in das Umfeld Samuels und in den Hintergrund zu dieser Textpassage einfinden. Der Plan ist es nun, in den nächsten 3 Predigten einmal intensiv über dieses Kapitel der Bibel, ein wohl ganz entscheidendes Kapitel in der Bibel, zu predigen. Also die folgenden 2 Predigten werden dann ansetzen an die Predigt, die wir heute hier beginnen. Aber zunächst wollen wir erst einmal kurz in den Hintergrund und in die Umgebung sozusagen, den historischen Teil zu dieser Predigt eingehen. Jeder hat auch diesen Zettel auf der zweiten Seite, also hinten, oder vielleicht hat er es auch als erstes aufgeschlagen, eine Karte, die Ihnen, euch einmal den geografischen Hintergrund kurz aufzeigen soll. Also die Orte, in denen sich Samuel aufhielt, finden wir hier so ziemlich zentral. Also es gibt dort kurz über Jerusalem die Namen Bethel, Mizpah und Gilgal. Das sind die Hauptwirkungsorte oder die Hauptwirkungsstätte von Samuel. Wir reden jetzt über Samuel. Samuel ist eine Person, die wir bisher in den Predigten noch nicht kennengelernt haben. Und wir wissen, dass Samuel ein ganz bekannter und wichtiger Prophet ist und auch Israels letzter Richter. Wir haben in den letzten Predigten uns im Buch Josua befunden und sind kurz dann in das Buch Richter eingestiegen und machen jetzt sozusagen einen Sprung an das Ende der Richterzeit. Samuel wird uns hier in dieser Passage beschrieben und vielleicht sollten wir bei ihm daran denken, dass Samuel als Richter auch in einer besonderen Tradition steht. Er ist nach Mose und nach Eli der dritte levitische Richter. Und er ist auch, wenn wir so wollen, ein ganz besonderer Richter oder ein ganz besonderer Mensch, denn seine Mutter Hanna war lange Jahre ohne Kind geblieben und hat erst nach einer langen Zeit des Leidens und intensiven Gebeten dann von Gott einen Sohn geschenkt bekommen. Und Hanna selbst hat diesen Sohn Gott geweiht. Menschenübersetzung beschrieben als Gott geliehen, sodass Samuel sein ganzes Leben lang im Grunde Gott zur Verfügung stand. Und Hanna ist uns vielleicht auch deshalb besonders bekannt, weil sie in 1. Samuel 2, weil wir sie dort aus dem sogenannten bekannten Lobgesang der Hanna kennen. Dass dieses Kapitel, in dem sie in wunderbarer Art und Weise von Gott redet, ihn lobt und ihn anbetet. Und weil eben auch diese Passage so sehr ähnlich ist zu dem, wie die Mutter von Jesus, Maria, Gott lobt und anbetet. Das ist sozusagen der Hintergrund über Samuel, von dem wir hier hören. Samuel hatte zwei Söhne. Beide dieser Söhne wurden in seiner von ihm aufgerichteten und von ihm eingerichteten Prophetenschule ausgebildet. Also Samuel stand dieser Prophetenschule voran. Wir dürfen uns das nicht vorstellen, wir gehen jetzt in ein neues Schuljahr, dass es dort so zugeht wie in einer öffentlichen Schule, wie wir das hier kennen, sondern es ist ein Ausbildungsort, es ist ein Rüstzentrum, in dem die Propheten mit dem Wort Gottes konfrontiert werden, das auswendig lernen und dann eben dazu ausgebildet werden sollen, in Regionen zu gehen und zu richten, also Urteile zu fällen auf der Grundlage des Gesetzes Gottes. Und die Amt als Prophet, also das Wort Gottes, in diese Region hineinzureden, dann wahrnehmen. Also wenn wir uns das vorstellen wollen, wir nennen das Prophetenschule, aber im Grunde war es sowas wie ein Ausbildungszentrum. Näher an einer Berufsausbildung, denn an einer klassischen Schulausbildung, aber immer zielgerichtet eben auf Gott. Und die drei Orte, die ich bereits erwähnt hatte, Bethel, Gilgal und Mizpah, die kennen wir auch aus 1. Samuel 7. Das sind die Orte, in denen sich Samuel regelmäßig aufhielt. Also er reiste sozusagen in dieser Gegend umher und besuchte dort die Städte und auch die Propheten, die dort ausgebildet werden. Die beiden Söhne von Samuel werden auch in diesem Kapitel angesprochen. Das sind einmal Joel, der älteste Sohn von Samuel, und es gibt Abia, das ist der jüngere Sohn, und wie gesagt, beide wurden bei Samuel zu Richtern ausgebildet. Und unser Text steigt auch genau an dieser Stelle ein. Und lasst uns an dieser Stelle vielleicht zunächst einmal auf den Text eingehen und vielleicht uns ein bisschen von dem Blatt auch wieder lösen. Die Geografie kann jeder gerne auch zwischendurch angucken, um sich vorzustellen, wo sind wir und was passierte dort. Vielleicht noch zum zeitlichen Hintergrund, bevor wir den Text einsteigen, ist auch auf dem Blatt erwähnt. Wir befinden uns etwa um die Zeit 1050 vor Christus. Es gibt kein Datum bei der Bibel in den Versen, aber wir können das daraus ableiten, dass man ziemlich genau weiß, dass Saul 1050 als König eingesetzt wurde. Gut, nun lasst uns in den Text einsteigen und zu Beginn den Vers 1 betrachten. Dort ist, wie gesagt, von den beiden Söhnen Samuels die Rede. Und es heißt dort, dass Samuel alt geworden war. Und als er alt geworden war, da setzte er seine beiden Söhne ein. Ein ganz menschliches Phänomen, aber ein Satz, der uns doch erst einmal vielleicht aufhorchen lässt. Samuel war alt geworden. Nirgends lesen wir, dass er an irgendeiner Stelle darunter litt oder darüber meckerte. Sondern es erscheint uns im Grunde ganz einfach wie eine nüchterne Feststellung. Er war alt geworden. In der modernen Sprache, in unserer heutigen Umgangssprache, vermeiden wir ja dieses Wörtchen alt. Wir benutzen es im Grunde ja nur noch für Sachen. Wir haben alte Schuhe, wir haben alte Möbel, wir haben alte Autos, aber alte Menschen gibt es im Grunde ja in unserer Gesellschaft nicht. Und wir versuchen das immer etwas poetisch auszuschmücken und reden dann von Menschen, die reifer geworden sind, die in den Lebensabend übergegangen sind. Aber wir reden nicht von alten Menschen. Die Bibel sieht das aber durchaus nicht so romantisch angehaucht und beschreibt auch alte Menschen ohne negative Beimischung. Und sie nennt sie auch so, wie sie sind, an Lebensjahren alt. Alter ist, entgegen vielleicht anderslautender Vermutung, etwas Segensreiches. Es kommt von Gott. Wir können dazu gerne in einer ruhigen Minute den Psalm 90 lesen. Aber ich denke, jeder kennt diese Worte des Psalms. Alter ist ein Segen Gottes. Samuel, gesegnet in seinem langen Leben, wurde also alt. Jeden Morgen stand er auf, jeden Morgen war Gottes Gnade über ihm, er lebte weiter. Und dennoch können wir uns auch vorstellen, dass ihn praktische Dinge bewegten. Was kommt nach mir? Werde ich meine Reisen in die Region, die beschwerlicher waren als heute, auch bewältigen können? Und so setzte er dann seine Söhne in den Dienst als Richter ein. Und ganz sicher wissen wir auch, dass dieses Einsetzen der Söhne Samuels von Samuel ganz bewusst auf der Grundlage des Gesetzes geschah. Es war durchaus üblich und von Gott angeordnet, dass in den Regionen Richter, Propheten eingesetzt wurden. So lesen wir das zum Beispiel im 5. Buch Mose, Kapitel 16. In einer ganz kurzen Passage, die dort über Richter handelt. Wer mag, kann das gerne aufschlagen. Es lohnt sich bei der heutigen Predigt, denn wir lesen dort einiges über den Hintergrund des Richteramts, auch wenn es nur eine kurze Passage ist. 5. Mose, Kapitel 16, Vers 18 bis Vers 20, das ist diese kleine Passage. Dort heißt es, du sollst dir Richter und Vorseher einsetzen in den Toren aller deiner Städte, die der Herr dein Gott dir gibt, in allen deinen Stämmen, damit sie das Volk richten mit gerechtem Gericht. Soweit einmal dieser eine Vers. Du sollst dir Richter und Vorseher einsetzen. In dem Land, das Israel einnahm, sollten Richter und Vorsteher eingesetzt werden, damit sie gerecht richten. Dummerweise, und wir können hier gleich auf den Punkt kommen, dummerweise ist bei der Ausbildung der Söhne Samuels dabei irgendetwas schiefgegangen. Und das, was sie taten, war eben nicht das Volk zu richten mit gerechtem Gericht. So wie es in dem Gesetz Gottes gefordert war. Samuel steht hier in einer guten Tradition, er macht das Richtige. Aber vor ihm stehen Söhne, die nicht in der Lage sind, Recht und Ordnung in gerechter Art und Weise zu richten. Aber bevor wir auf Samuel eingehen, lasst uns festhalten, dass Samuel hier durchaus in einer guten Tradition, will ich es einmal sagen, steht. Gute Tradition ist hier etwas ironisch gemeint. Denn vor ihm ist es auch den Richtern, die ihre Söhne in das Amt eingesetzt haben, nicht gelungen, dass sie ordentlich und gut Recht richteten. Eli war es misslungen. Seine Söhne waren auch ungerechte Richter. Gideon scheiterte. Nur mit einem ganz kleinen Satz wird einer erwähnt, der erfolgreich seine Söhne einsetzte. Das war Jair. Das Richter 10. Er herrschte selbst 22 Jahre und hatte 30 Söhne. 30 Söhne, die sein Amt weiterführten. Kein negativer Satz über diese Söhne. Das ist der einzige bekannte Fall, in dem wir wissen, dass ein Richter seine Söhne eingesetzt hat, die gerecht richteten. Insgesamt kann man sagen, dass außer Jair kein guter Richter sein Amt vernünftig an die nächste Generation weitergeben konnte. Und dennoch setzte Samuel seine Söhne in das Amt ein. Ganz anders als vielleicht von ihm erhofft, sind seine Söhne aber schlechte Richter. Und wir müssen uns noch einmal vergegenwärtigen, dass in Israel die Aussagen des Richters ungeheuer wichtig waren. Sie waren so bedeutsam, dass sein Urteil unbedingt eingehalten werden musste. Ansonsten drohte demjenigen, der das Urteil des Richters nicht einhielt, die Todesstrafe. Die Steinigung, die im Grunde so gut wie sicher ein Todesurteil bedeutete. Richter konnten also Familien, konnten Menschen, konnten ganze Sippen völlig verunstalten, wenn sie falsch richteten. Und wie schlimm müssen die Auswirkungen davon gewesen sein, wenn sie manipulierbar waren, also wenn die Richter manipulierbar waren, wenn sie ungerecht waren, so wie Joel und Abia. Beide Söhne, jetzt nehmen wir einmal die Aufzählung, wie es hier im Text heißt, neigten zum Gewinn. Nahmen Bestechungsgelder und beugten das Recht. Und urteilten willkürlich. Können wir uns vorstellen, was das konkret heißt? Willkür ist etwas, das uns Menschen leicht rasend macht. Vielleicht geht es euch genauso an dieser Stelle. Ein parteiischer Schiedsrichter. Nimm dir nur mal dieses ganz banale Beispiel eines Fußballspiels. Ein parteiischer Schiedsrichter kann in unserer Zeit ein ganzes Stadion, Menschenmassen in Rage bringen, nur weil er einseitig entscheidet. Oder vielleicht aus irgendeinem Grund bewusst oder unbewusst ungerecht entscheidet. Wie schrecklich muss das sein, wenn ein Richter willkürlich handelt. Stellen wir uns einfach mal vor, und das Beispiel ist nur gewählt, um es einfach zu halten. Der Amtsrichter hier in Gießen, der höchste Amtsrichter, den wir uns vorstellen, gibt immer nur Frauenrecht. Einfachste Unterscheidung. Und wenn zwei Frauen miteinander vor Gericht gehen, dann gewinnt immer die Größere. Banal. Stellt euch mal vor, was das für ein Chaos auslösen würde. Die Männer würden auf die Barrikaden gehen. Das würde Chaos auslösen. Als ich selbst einmal gesehen habe, wie willkürlich Richtersprüche sind, und ich denke da ganz bewusst auch an den Homeschooling-Prozess, den ich einmal in Arzfeld gesehen habe. hätte ich die Wand hochgehen können. Wenn man davon erfährt, wie ungeniert und ohne Bewusstsein etwas falsch zu tun, ein Staatsanwalt mit dem Richter Absprachen trifft gegen die Angeklagten, dann kommt man sich irgendwie verloren vor. Dann kommt man sich irgendwie machtlos vor. Wehrlos. Man sitzt da, erwartet einen Richterspruch und ist völlig abhängig, kann nicht mehr vor und kann nicht mehr zurück. Joel und Abia liebten Gewinn. Wenn jemand ein Problem hatte, dann nahm er einen Betrag, ging zu Joel und Abia und bestach sie. Das war aber etwas anderes als die Aussage, dass Joel und Abia Gewinn liebten. Haben Sie eine Vorstellung, was es heißt, wenn jemand Gewinn liebt? Damit ist nicht so sehr gemeint, dass man nur Geld liebt. Es ist nicht nur reine Geldliebe. Und es ist auch etwas anderes als Bestechung. Bestechung wird hier separat erwähnt. Aber Joel und Abia liebten Gewinn. Heißt, dass sie da, wo sie ein gutes Geschäft machen konnten, auch da, wo sie vielleicht selbst investieren konnten, dass sie dahin Recht und Ordnung lenkten. Und deshalb ist dieser Begriff im Hebräischen, wenn jemand Gewinn liebt oder dem Gewinn nachrennt, auch sehr oft benutzt als ganz allgemeine Formulierung, dass jemand völlig in die Irre geht. Dass sich jemand auf einem völligen Irrweg befindet. Es ist sehr interessant, dass die Übersetzer hier sich immer für die Übersetzung entscheiden, dass jemand den Gewinn liebt. Aber es wäre durchaus möglich, und da sind sich interessanterweise mal die Ausleger, die ich gelesen habe, einig, dass es sich darum handelt, dass es wirklich ein in die Irre gehen ist. Dass es ein sozusagen den eigenen Plänen und Wirrungen folgen ist. Aber denken wir auch daran, wie es ist, wenn Gewinnsucht in unserem Leben unsere Sinne und unsere Wege leitet. Gerade wir sind doch in einem Zeitalter von Pokerkoffern. Wir leben in einem Zeitalter, wo wir ab 22 Uhr in jedem Programm, das wir im Fernsehen anschalten, irgendein Gewinnspiel machen können, dem wir scheinbar schnell Gewinn erhaschen können. Nach 50 Jahren Lottogesellschaft hat mittlerweile sogar der Staat erkannt, dass Glücksspiel süchtig machen kann. Eine gute Erkenntnis. Mittlerweile wird sogar in Lottowerbung davor gewarnt, dass Spielen süchtig macht. Es verändert unsere Wege. Es lenkt uns in eine andere Richtung. Es lenkt uns auf einen anderen Gott. Glücksspiel, die Sehnsucht nach schnell erhaschtem Geld, nimmt unsere Gedanken ein. Das lässt uns ungerecht werden. Das lässt uns daran denken, nur noch unser Glück zu suchen und mehr Geld zu verwenden und alle Sünde in aller Form zu akzeptieren. Das meint diese Formulierung, völlig in die Irre zu gehen, sich dem Gewinn zuzuneigen, sich dem Gewinn zu verschreiben. Wer den Gewinn sucht, der neigt sich von Gott ab. Wenn wir einmal das Buch der Sprüche nehmen, und es ist tatsächlich das Buch, in dem das Wort Gewinn am meisten vorkommt im Alten Testament, werden wir eindringlich davor gewarnt, dass wir schnellen Gewinn suchen sollen. Manchmal suchen wir ja in der Bibel Formulierungen, die einfach und klar sind. Nicht alles ist genau so gesagt, dass wir es ablesen können. Aber eins sagt das Buch der Sprüche uns klar. Der schnelle Euro, er verpufft wie Dampf, wogegen der Arbeit Hände lange Bestand hat. Die Söhne Samuels, die waren auf ihr Wege geraten. Sie hatten Gott verlassen und in diesem wichtigen Amt schadeten sie dem Volk sehr. Und nun kam es zu so etwas wie einem Zerbruch zwischen dem Volk und den Richtern. Mit den Söhnen und am Beispiel der Söhne verwarfen nun die leitenden Männer in Israel auch Samuel. Samuel hatte gerecht gerichtet, aber wurde jetzt auch zu den ungerechten Richtern gezählt. Und die Ältesten kamen zu Samuel und forderten einen König. Es sollte ein Ende haben mit diesem Leid und mit diesen falschen Urteilen. Wir können daraus schließen, dass da die Ältesten hier zu Samuel kamen, es durchaus eine organisierte Struktur in Israel gab, dass es dort Männer- und Familienstrukturen gab und dass man sich auch darüber Gedanken machte, was in dem Land passierte und dann eben diese Delegation, diese Ältesten losschickte. Das können durchaus tatsächlich die an Alter Ältesten gewesen sein. Vermutlich waren es die gewählten, dazu bestimmten Leiter des Volkes. Man schickte nun diese Ältesten vor und man hatte eine gute Lösung. Da bot sich was an. Man dachte, mit einem König, da wird alles besser. Weg mit den Richtern. Raus mit den falschen Richtern. Wir haben eine bessere Lösung. Wir wissen, wie wir dieses Problem lösen können. Richter funktionieren nicht. Sie sind nicht gut. Gebt uns einen Monarchen. All das hätte auf ihren Spruchbändern stehen können, wenn sie durch die Straßen gezogen wären. Vielleicht haben sie sogar heimlich gedacht, dass Gott die Kontrolle über die Richter verloren hatte. Dass die Richter so arg sind, dass Gott sie gar nicht mehr richtig steuert. Aber lasst uns zunächst noch einmal auf die Frage und auf diese Forderung des Königs im Detail eingehen. Ich hatte ja gesagt, wir wollen einmal genau hinschauen, was eigentlich hier gesagt und gefordert wird. Zunächst, wenn wir 5. Buch Mose noch aufgeschlagen haben, in Kapitel 16, in diesen Versen 18 bis 20, da heißt es ja, dass Gott eine Herrschaft eingesetzt hat, eine Herrschaftsstruktur eingesetzt hat, bei der die Richter das Volk leiten. Dies war die von Gott bestimmte Herrschaftsform. Das war die von Gott eingesetzte Herrschaftsform, die man auch von Mose bis hin zu Samuel durchhielt. Das ist also eine Ordnung Gottes, gegen die sich die Ältesten Israels wendeten. Das ist etwa so, wie wenn wir heute sagen, gut, Gott hat seine Ordnung, Gott hat uns das Wort Gottes gegeben, aber wir haben einen besseren Plan. Da gibt es keinen Ausleger mehr, da gibt es nur Murks auf dieser Welt, alles was wir hören ist Gift und deshalb verwerfen wir das Wort Gottes. Wir haben einen besseren Plan. Wir können uns ja zum Beispiel alles von Geistern eingeben lassen. Und genau in der gleichen Art und Weise sagt Israel, es sind keine guten Richter mehr da. Weg mit denen, wir wollen eine andere Form der Führung. Und damit wenden sie sich gegen Gottes Ordnungen. Sicher, es gab extreme Missstände. Aber reicht das, um Gottes Ordnungen zu verwerfen? Paulus würde in seinen Worten jetzt sagen, das sei ferne. Nein, wir können das Gesetz nicht verwerfen. Das Gesetz ist gut. Man muss es erfüllen, aber man darf es nicht verwerfen, wenn etwas nicht funktioniert. Naja, Paulus würde auch sagen, wir können es nicht erfüllen, aber wir haben einen, der es erfüllt hat. Das ist Christus. Er hat es erfüllt. Ihr habt schlechte Richter? Na, dann lasst euch doch von Gott helfen. Aber haut ab mit dieser unsinnigen Forderung des Königs. Das ist falsch. Verwerft nicht das Gesetz und schmeißt es um, nur weil ihr der Meinung seid, ihr habt einen besseren Plan. Klar, es gab keine guten Richter. Eine nationale Regierung wäre auch eine gute Form der Leitung gewesen. Militärisch war Israel nicht so gut gewappnet. Konnte sich nicht mit seinen Gegnern messen. Keine gute Organisation des Militärs, die hätte man sicher verbessern können durch einen König. All das lag im Argen, aber musste man deshalb die Ordnungen Gottes aufgeben? Und noch viel schlimmer liegt eine andere Zusage Gottes. Das ist nämlich die Aufforderung und die Zusage, dass Israel abgesondert sein soll von den Heiden.
also für Gott, geheiligt sein soll. Und genau diese Sonderstellung, die wollte man jetzt weghaben. Dieser göttlichen Ordnung wollte man den Rücken kehren. Die Forderung nach einem König, die hatte in den Ohren Samuels auch einen anderen Klang. Wir wollen nicht mehr abgesondertes Volk Gottes sein. Wir wollen sein wie die Heiden. Wir wollen diesen Sonderstatus und diese Heiligkeit aufgeben. Die Ältesten Israels sind meiner Meinung nach hier am Tiefpunkt der Beziehung zu Gott angelangt. Es klingt so wie Todessehnsucht. Völlige Aufgabe. Völlige Selbstaufgabe. Der Mensch hatte in Adam die Herrschaft Gottes verworfen. Und hier bei den Israeliten, da zeigt sich die adamitische Natur am allerdeutlichsten. Ich will sein wie die Völker, die du nicht liebst, die du gebannt hast. Das ist ein Bann, wir ausgeführt haben. So will ich sein. Irgendwie hört sich das für mich auch an, wie die Worte, die man Jesus entgegengeschmettert hatte, als er bei Pilatus war oder als er zum Kreuz ging. Sie riefen: weg mit ihm. Weg mit den Ordnungen Gottes. Weg mit der Lösung Gottes. Kreuzige ihn. Kreuzige ihn, haben sie gerufen. Wir wollen Gottes Lösung nicht. Völliger Umnachtung riefen sie: sein Blut komme über uns. So tief und so weit weg von Gott waren die Menschen auch in der Zeit Samuels. Der Mensch ist seit Adam so entstellt, dass er sich sogar sein eigenes Gericht zureden möchte und sich dabei noch freut. Ist nicht erschreckend? Ein Sünder hat keinerlei Verständnis dafür, wohin die Sünde führt. Und selbst wenn man ihn warnt, so wie Gott es hier ausdrücklich sagt, und sein Volk warnt, was dieser König mit ihm machen wird, selbst dann ist der Mensch blind in seiner Sünde. Er erkennt nicht, wie entstellt er ist. Und er kennt nicht, was ihn selbst in den Untergang führt. Erst wenn Gott es dem Menschen eröffnet, dann versteht jemand, wie wichtig ein Erlöser für ihn ist. Ähnlich wie Gott bei Adam reagierte, reagiert er aber auch bei Samuel. Einerseits fliegen Adam und Eva aus dem Garten Eden. Andererseits hat Gott aber auch einen Bund mit den Menschen aufgerichtet und erhalten. Einerseits kündigt Gott einigen Schaden an, den die Könige mit Israel anstellen werden, an ihrem eigenen Volk. Andererseits segnet er aber auch die Könige. Haben wir eine Antwort darauf, warum das so ist? Warum macht Gott das so? Ja, wir haben eine Antwort und es ist die gleiche Antwort wie bei Adam. Gott hat einen Bund gemacht und er hält ihn auch. Krisen, die schaden immer nur den Menschen und zeigen ihm seine irdische Gefangenschaft auf. Aber Gottes Plan mit den Menschen, Gottes Plan, den er in seinem Bund aufgerichtet hat, der wird nicht beschädigt. Und so hat auch das Volk hier in der Forderung nach dem König nicht Gottes Plan verändert. Ich möchte dabei auf einen Punkt eingehen, der im Zusammenhang mit dieser Stelle gerne diskutiert wird. Denn es gibt in 5. Mose 17 eine Aussage, in der von einem kommenden König die Rede ist. Wer es aufgeschlagen hat, kann gerne noch einmal in Kapitel 17 lesen. Ab Vers 14 gibt es das sogenannte Königsgesetz. Aber Israel hatte keinen König. Jetzt kann man sich ja Gedanken machen und sagen: ja, wenn das in dem Gesetz schon drin steht, dann ist das ja vielleicht gar nicht so schlimm mit der Königsforderung. Da steht doch schon was drin. Da haben wir doch schon eine Anordnung für Könige. Und es hört sich sogar genauso an, als würde es das sein, was dann nachher tatsächlich passiert. Dann ist ja alles halt so schlimm. Dann kann ja die Forderung, die Israel dargestellt hat, gar nicht so dramatisch sein. Wisst ihr, diese Argumentation ist genauso pharisäisch wie bei der Ehescheidung. Nur weil Gott eine Ordnung gibt, was im Notfall zu tun ist, um das Chaos zu vermeiden, ordnet er ja nicht dauerhaft Notfälle an. Gott gebietet und erlaubt keine Scheidung. Gott gebietet und erlaubt es nicht, einen König einzusetzen, nur weil er eine Regelung dafür gibt, wie man damit zu verfahren hat, wenn es einen König gibt. Es ist allerdings völlig richtig, und das können wir auch sehen, dass Gott für die Königsherrschaft bereits Regeln eingesetzt hat, als es noch Richter gab. Die Königsherrschaft ist kein Ausrutscher. Sie ist auch kein Gedankengespinst, das den Menschen plötzlich einfiel. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gott andererseits auch die Könige lange und viel segnet, besonders David und Salomo. Saul ist uns eher ein Beispiel von Herrschaft aus eigener Kraft. Hier in 1. Samuel 8, da zeigt sich mehr als irgendwo anders, dass nach der Landnahme Israels seine Geschichte im Grunde eine Geschichte des Untergangs ist, in der Israel Gott mehr und mehr verwirft, um anderen Göttern zu dienen. Im Grunde steuert Israel von der Landnahme unter Josua konstant in den eigenen Untergang. Bis am Tiefpunkt aller israelischen Geschichte Jesus auf die Erde kommt, als er dann da ist, da ist das aber der Höhepunkt der Beziehung der Menschen mit Gott, als Jesus dann da ist. Das ist der Höhepunkt der Beziehung der Menschen mit Gott. Hier, in der offenen Verwerfung Gottes und in der Zerstörung des Verhältnisses seines Volkes zu ihm, da will Israel sein wie die Heiden und gibt seine Identität als Gottesvolk völlig auf. Das ist meiner Meinung nach der Tiefpunkt der Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Ich möchte an dieser Stelle gerne einmal die Zeit anhalten und den Blick nur darauf lenken, dass sich Israel im Grunde ganz aufgegeben hatte. Sie wollten einen König nur aus einem Grunde. Sie wollten nichts mehr mit Gott zu tun haben. Sie wollten zurück ins Heidentum. Sie wollten weg vom Gesetz. Das ist der Tiefpunkt der Beziehungen zwischen dem Volk und Gott. Und im Grunde könnte man ratlos sein. Und wenn wir nicht wüssten und Gott uns eine Antwort geben würde, wie man aus diesem Dilemma herauskommen kann, sind wir an dieser Stelle hoffnungslos verloren. Die schlimmste Argumentation ist eigentlich zu sagen, dass Joel und Abia das Gesetz verlassen haben und dass man deshalb einen König brauchte. Dadurch aber verwirft man nicht nur das Gesetz, sondern das Herz des Gesetzes. Und das Herz des Gesetzes ist das Verhältnis zu Gott. Wir Menschen neigen dazu, diese Beschreibung etwas aus der Distanz zu betrachten und vielleicht auch schnell zu verurteilen. Aber Vorsicht! Wir alle haben das Blut Adams in unseren Adern und damit genau diesen Wunsch, auch einmal gegen Gott zu schreien. Lass mich in Ruhe. Gib mir einen lokalen Herrscher. Von mir aus soll auch gemein sein. Meine Kinder, meine Töchter, meine Esel nehmen. Das Volk hat geschrien, als Mose das Gesetz vorgelesen hat. Und es wollte nichts mit Gott zu tun haben. Lass uns in Ruhe, Gott. Das ist der Schrei des alten Adams. Wie gut, dass wir heute im zweiten Teil dieses Tages, gerade im Abendmahl, wenn wir heute Abendmahl feiern, gerade diesen zweiten Teil und die Antwort Gottes darauf so detailliert betrachten dürfen. Dort sehen wir, wie Gott mit den Menschen handelt. Dort dürfen wir betrachten, wie gut es ist, dass das Blut Christi für uns vergossen wurde, als Antwort Gottes darauf. Auf den schreienden Adam, der nichts anderes sagt als, lass mich in Ruhe. Sagt Gott, nein, ich sende dir meinen Sohn. Und diesen Schrei, diese Sehnsucht, die wird mit ihm ans Kreuz genagelt. Lasst uns heute im Abendmahl ganz genau darauf achten, welcher Segen uns darin verheißen ist, wenn wir das Blut Christi trinken und schmecken, anstatt in Adams Lache zu ersaufen. Ein Bild, ein wahres Bild. Adams Schrei, der uns in eine ganz andere Richtung zieht, wird durchbrochen durch den Blick auf das Blut Christi. Hört in einer Dreiviertelstunde ganz genau hin, wenn ihr euren Adam ersäufen wollt. Amen.